Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, euch heute hier begrüßen zu dürfen und auch die uns online oder zuschauen oder am Telefon dabei sind. Ja, schön, dass ihr da seid. Ja, lasst uns zusammen den Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, gestern bekam ich einen Liedvorschlag, wir haben uns da abgestimmt, ja. Und als Eingangslied das Lied 10.000 Gründe. Und dann dachte ich mir sofort, ja, das passt. Es passt, denn das Lied erinnert uns daran, wie gut Gott zu uns ist. Und ja, es fordert uns auf, Gott zu loben. Nicht nur, wenn alles glatt läuft, sondern weil er es ist und weil er es wert ist. Und ja, heute Morgen bin ich recht früh aufgestanden und habe die Begrüßung vorbereitet, ja. Und so in den letzten Tagen und Wochen beschäftigen mich besonders die Schriften Korachs, Söhne Korachs und ihre Geschichte. Ja, die finde ich einfach spannend. Viele tolle Lieder, Psalme, ja, Sicherheitsdienst. Ihr Vater, der sich gegen Mose aufgelehnt hat und letztlich gegen Gott, ja, der darüber Gericht empfangen hat, das relativ, das sehr hart war, ja. Ja, wieder eigentlich so ein Wunder, wo man denken müsste, dass es jetzt irgendwo, auch wenn es erschreckend war, die Israeliten hätten verstehen müssen und schon so viele Gründe hatten, um Gott eigentlich jetzt mal wirklich zu vertrauen, ne. Aber doch mit in der Geschichte steht ein kurzer Satz, und der hat mich zum Nachdenken gebracht. Und zwar, aber die Söhne Korachs starben nicht. Ja, was für eine Gnade. Ne? Und da, ja Gott, da schreibt Menschen nicht aufgrund der Schuld ihrer Eltern oder Zugehörigkeit zum Volk oder was auch immer ab, sondern, ja, nee. Er schenkt einen Neuanfang. Da hat es mich daran erinnert, eigentlich hätten die Jünger Jesu oder die Pharisäer, die hätten das nicht wissen müssen, als sie Jesus gefragt haben, ob die Eltern des Blinden Schuld auf sich luden, weil er blind war. Ne? Ja, aber wie gesagt, nein, ne? Er schenkt einen Neuanfang. Die Söhne Korachs, die blieben nicht Kinder des Rebellen, ja, sondern Gott hat die zu Tempeldienern, zu, wie gesagt, Torhütern, zu Musikern, ja, gemacht, und unter König David durften sie dem Herrn, wie gesagt, mit Lieder Ehre. Wir können mehrere Psalme von ihnen in der Bibel lesen, ja. Ja, und da dachte ich mir, wenn jemand Grund gehabt hat, Gott zu loben, dann doch die, ja. Und, denn sie wussten aus eigener Erfahrung, was Gnade bedeutet. Gott hätte es nicht gebrauchen müssen, aber er hat es getan. Und er schenkte ihnen eine Zukunft und sogar einen Dienst in seiner Nähe. Ja, und heute Morgen hat mir der Herr einfach geschenkt, was ich euch für die Woche gerne mitgeben möchte. Und auch wenn der Psalm jetzt nicht von der Söhne Korachs ist, aber ich wollte eigentlich nur im Liederbuch passende Psalm nachschlagen, ja, und habe es aufgeschlagen und direkt der erste Psalm, der da tatsächlich, den ich aufgeschlagen habe, war Psalm 146. Ja, da musste ich ein bisschen schmunzeln, ne, und habe ich gedacht, ja, der Herr, der schenkt es einfach, ja. Und dann da beginnt es genau mit deinen Worten. Ich lese das jetzt mal vor, ja. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Und weiter geht's. Verlasst euch nicht auf Fürsten. Sie sind Menschen, die ja doch nicht helfen. Denn des Menschen Geist muss davon, und er muss wieder zur Erde werden. Dann sind verloren alle seine Pläne. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was drinnen ist. Der Treue hält ewiglich. Der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speist. Der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen. Aber die Gottlosen führt er in die Irre. Der Herr ist König ewiglich. Dein Gott, Zion, für und für. Halleluja. Ja, ist es nicht genau die Botschaft, um 10.000 Gründe des Lobs zu hauen? Ja, wir finden wahrscheinlich nicht jeden Tag 10.000 Gründe. Ui, ne? Musst du Tag viele Stunden haben. Aber wir haben einen Grund, der alle anderen Gründe übertrifft. Gott ist gut. Er hat uns durch Jesus alles gegeben. Er ist treu, obwohl wir untreu sind. Er schenkt Gnade, obwohl wir sie eigentlich nicht verdient haben. Er gibt Hoffnung, wo Menschen nur Vergangenheit sehen oder und macht neu einfach. Ja? Und vielleicht tragen auch wir Dinge mit uns herum. Eigene Fehler, Versage oder Belastungen in unserer Familie. Ja, die Geschichte der Söhne Korachs erinnert mich einfach daran, dass Gottes Gnade größer ist als unsere Vergangenheit. Und dass er uns nicht definiert, was wir getan haben, sondern dass er aus uns was machen möchte, und zwar zu seinen Kindern. Und deswegen ja, wollen wir heute gemeinsam mit dem Lied 10.000 Gründe und mit den Worten aus Psalm 146, die ich gerade gelesen habe, Gott die Ehre geben. Lass uns zusammen singen. Ja, bekannt geben möchte ich am nächsten Mittwoch um 19 Uhr Bibelstunde und am kommenden Sonntag wieder 10.30 Uhr Gottesdienst und die weiteren Kreise in der Ferie pausieren oder nach Absprache. Ja. Die Lesung für den heutigen Tag, wer es mitlesen möchte, ist im 1. Mose 7. Ich lese von 11, also 7,11 bis 8,4. In dem Jahr, in dem Noah 600 Jahre alt wurde, am 17. Tag des zweiten Monats, brachen die Quellen der Urflut auf und die Schleusen des Himmels öffneten sich. 40 Tage und 40 Nächte lang regnete es ununterbrochen auf die Erde. An jenem Tag ging Noah zusammen mit seiner Frau und seinen Söhnen Sem, Ham und Japhet, so wie seinen Schwiegertöchtern in die Arche. Auch die Tiere kamen an Bord, all die verschiedenen Landtiere, Kriechtiere, Vögel und anderen geflügelten Tiere. Paarweise trafen sie bei Noah ein und gingen in die Arche. Alle Tierarten, die atmen, waren vertreten. Es kamen jeweils ein Männchen und ein Weibchen, genau wie Gott es Noah gesagt hatte. Und der Herr schloss selbst hinter Noah die Tür. 40 Tage lang strömten die Fluten vom Himmel herab auf die Erde. Das Wasser stieg an und hob die Arche empor und sie begann zu schwimmen. Die Wassermassen schwollen weiter an und überschwemmten die Erde, während die Arche auf der Wasseroberfläche dahintrieb. Unaufhaltsam stieg das Wasser und begrub alles unter sich, bis auch die höchsten Berge bedeckt waren. Am Ende stand das Wasser 7 Meter über den Gipfeln. Alles, was auf dem Land lebte, starb. Die Vögel, die Nutztiere, die wilden Tiere, die unzähligen kleinen Tiere, von denen es auf der Erde wimmelte. Und alle Menschen. Alle Lebewesen, die atmen und auf dem Land zu Hause waren, ertranken. Gott vernichtete alles Leben auf der Erde. Sämtliche Menschen, Landtiere, Kriechtiere und Vögel wurden ausgelöscht. Nur Noah und alle, die bei ihm in der Arche waren, blieben verschont. 150 Tage lang war die Erde von Wasser überflutet. Aber Gott hatte Noah, die wilden Tiere und die Nutztiere, die bei ihm in der Arche waren, nicht vergessen. Er ließ einen Wind über die Erde wehen und das Wasser begann zu sinken. Die Quellen der Tiefe versiegten, die Schleusen des Himmels schlossen sich und der Regen hörte auf. Allmählich floss das Wasser ab. 150 Tage nach Beginn der Flut war es wieder so weit gesunken, dass die Arche auf dem Gebirge Ararat aufsetzte. Das geschah am 17. Tag des 7. Monats. Soweit die Schrift. Ja, lasst uns zusammen beten. Allmächtiger Gott, ich möchte dir danken, dass wir hier zusammen sein dürfen. Ja, dich zu ehren und in uns zu fragen, wie viele Gründe wir haben, uns zu erkennen, dich zu loben und zu preisen. Und da gibt es so viel. Und Herr, schenk uns das auch, dass wir das ja einfach merken dürfen, dass es unser Gedanke ist und dass wir aus dem, was wir von dir hören, immer mehr erfahren, wie gut es mit uns meinst. Auch wie gut es mit den Kindern im Kindergottesdienst meinst. Und dass sie dort viel Spaß haben dürfen und dich, ja, als ihren Heiland, den ihren Freund kennenlernen dürfen oder immer mehr verstehen dürfen. Ja, und so gib auch Bruder Wagner die rechten Worte heute, dass wir auch durch das heutige Wort erfahren dürfen, ja, dass du eben nicht Schluss gemacht hast, sondern dass jeder Tag ein Geschenk von dir ist. Hab Dank dafür. Amen. Ja, lasst uns zusammen singen. Sei getrost und unverzagt.
Die Kinder, die es jetzt im Kindergottesdienst gehen, sind dazu herzlich eingeladen.
Jetzt muss ich mal hier gucken.
Ja, wir haben diese Begebenheit von der Sintflut gehört. Das war die schlimmste Klimakatastrophe, die es jemals gegeben hat. Und mit der begann unsere eigentliche heutige Zeit. Wenn wir zurückdenken, was sind unsere Vorfahren? Als allererstes geht es einem durch den Kopf, natürlich Adam und Eva. Mag sein. Aber die Welt, wie wir sie heute kennen, begann eigentlich mit Noah. Alle Menschen auf der Welt, egal ob farbige, ob weiße oder wen es auch noch geben möchte, stammen von Noah ab. Denn zu seiner Zeit ist die ganze damalige Welt vernichtet worden. Alle Menschen, ja sogar alle Tiere, die auf dem Land gelebt haben. Ich habe vor kurzem ein Zeugnis gehört eines Mannes, der ein bewusster Atheist lange war und der versuchen wollte zu beweisen, dass das, was an der Bibel steht, alles nur Legenden und Ähnliches sind. Und dann ist er bei seinen Forschungen drauf gestoßen, dass man an bestimmten Stellen bei Ausgrabungen in der Welt überall eine große Menge von letztlich Tierkadavern findet, die alle so in derselben Zeit zugrunde gegangen sein müssen. Und je mehr er sich damit beschäftigt hatte, desto mehr wurde ihm klar, auch das, was zuerst manchem vielleicht wie so eine Legende vorkommt oder so ein urzeitlicher Mythos, das gab es ja in vielen Völkern, das war nicht der Fall gewesen, sondern es sind authentische Dinge. Die jetzige Weltgeschichte, in der wir stehen, begann mit einer gewaltigen Katastrophe. Das soll aber nicht der Schwerpunkt der heutigen Predigt sein, sondern der Schwerpunkt soll das sein, was der Herr an Noah, unserem Stammvater, getan hat, wie Gott sich um seine Leute gekümmert hat. Man kann sagen, eigentlich Jesu Leute, Leute, die zu Gott gehören, das war in der damaligen Zeit nur ein Mann. Ein Mann, von dem heißt es, er fand Gnade vor dem Herrn. Da steht nicht einmal seine Kinder, die ja auch mit Namen genannt werden, Sem, Ham und Japhet, sondern da wird eigentlich dieser eine Mann Noah erst einmal genannt. Er fand Gnade vor den Herrn. Wir wissen nicht, wie viele Menschen damals bereits gelebt haben, aber mit Sicherheit waren das auch schon Millionen Menschen, die auf der Welt waren. Aber es ging zu Ende, aber ein Mann gehörte zu Gott. Er fand Gnade vor den Herrn. Wie Gott sich um seine Leute kümmert. Ich hatte letzten Sonntag in der Predigt in eine ähnliche Richtung, dass Gott bei uns ist und die Kraft gibt, die wir jeweils brauchen. Ich habe so ein verkürztes Wort im Internet gefunden. Ich halte dich, sagt Gott. Diese Zusage kommt in verschiedener Weise in der Heiligen Schrift zum Tragen. Wie kümmert sich Gott um seine Leute? Wir haben im Alten Testament manche prophetischen Teile. Ein prophetischer Teil redet davon, wie es sein wird am Ende der Zeiten, wenn Israel wieder in sein altes Land zurückkehrt. Aber die wesentliche Aussage darüber, die wir beim Propheten Jeremia finden, heißt: Gott spricht, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Israel ist das alttestamentliche Gottesvolk, das Gott erwählt hat. Was er dem er versprochen hat, dass es so groß werden wird wie die Sterne am Himmel, die niemand zählen kann. Und der Apostel Paulus erklärt im Blick auf Israel einmal: Gottes Berufungen werden ihm nie gereuen. Gott kümmert sich um die Seinen. Im weiteren Sinne gehören die Juden auf der Welt als Volk Gottes zu Gott, auch sie sind die Seinen. Auch wenn ein Jude, der nicht an Jesus glaubt, verloren gehen wird. Das muss man natürlich auch sehen. Denn der Apostel Petrus und Johannes sagen es einmal dem Hohen Rat: Es ist in keinem anderen Heil, es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, in dem sie sollen gerettet werden oder selig werden, als nur in den Namen Jesu. Da gibt es keine Ausnahme, egal welche Abstammung wir hinter uns haben. Aber Gott steht zu seinen Aussagen. Er hat das Volk Israel einst erwählt und er hat es durchgebracht durch die vielen Zeiten. Heute wird manchmal das Wort Antisemitismus benutzt. 2500 Jahre gibt es das, was heute unter dem Begriff Antisemitismus zusammengefasst wird. Ungefähr 500 vor Christus, da wurde das erste Dekret erlassen, und zwar in Persien unter dem damaligen Kanzler, zur Ausrottung aller Juden. Wer die Bibel kennt, der weiß, wie es dann gelaufen ist. Dieser Kanzler, er wurde selbst erhängt an dem Galgen, den er für den führenden Juden errichtet hat. Aber seitdem immer wieder der Wille bei vielen in der Welt, bei Politikern und bei sonst was: Die Juden müssen weg, sie müssen ausgerottet werden. Aber Gott hat zugesagt, er lässt keinen von seinen, er lässt die Seinen nicht untergehen. Er kümmert sich drum. Auch wenn sie heute nicht an Jesus glauben. Auch wenn ein Großteil von ihnen wohl verloren gehen wird, weil sie den Retter Jesus nicht angenommen haben. Aber die Grundaussage bleibt. Und Gottes Aussage, ich habe dich immer schon geliebt, je und je. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Nun, wer im Glauben an Jesus steht, alle Gotteskinder, können in ihrem Leben irgendwie darauf zurückschauen: Gott hat mir in meinem Leben schon geholfen. Mancher, als er in Not war und gebetet hat, sich gewünscht hat, dass es doch einen Ausweg aus der Not geben soll, hat gebetet und hat dann erlebt, dass Gott eingegriffen hat. Im Psalm 50, Vers 15, da haben wir ja sogar eine solche Aufforderung: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wenn ich in der Not zu ihm komme, er hat seine Rettung zugesagt und hinterher wirklich die große Freude darüber, dass Gott so rettend eingreift. Vor gut 200 Jahren hat jemand diese Erfahrung als Gläubiger in einem Lied zusammengefasst. Und wo er sagt: In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? So einen Gott haben wir, der sich um die Seinen kümmert. Wir haben viele Beispiele in der Heiligen Schrift, dass Gott sich um die Seinen kümmert, auch wenn sie falsche Wege gegangen sind. Adam und Eva, die ersten beiden Menschen, Sie haben wunderbare Zusagen von Gott bekommen, aber Sie sind in Sünde gefallen. Wahrscheinlich werde ich am nächsten Sonntag näher auf Ihre Biografie da ein Stück eingehen. Sie haben Segen zugesagt bekommen, den Sie auch erlebten im Paradies und auch hinterher zumindest spurenweise immer wieder. Aber Sie haben auch Strafe Gottes erlebt. Kain und Abel, die ersten beiden Menschenkinder. Wir machen uns das manchmal nicht klar. Die ersten Menschenkinder waren nicht Adam und Eva. Die sind als Erwachsene geschaffen worden. Die ersten Menschenkinder, die als Kinder zur Welt kamen, waren Kain und Abel. In der katholischen Kirche hat man im Mittelalter ein Konzil veranstaltet, wegen diesem Wort unter anderem. Und da wurde darüber beraten, hatte Adam und Eva einen Bauchnabel. Ja, warum? Der Bauchnabel kommt durch die bei der normalen Geburt zustande. Sie haben dann wohl auch gesagt, nein, sie werden wohl keinen gehabt haben. Aber dieser Konzilbeschluss macht heute nicht mehr viel Aufsehen. Aber bei den ersten beiden Menschen, Adam und Eva, Gott hat sie in vielen gesegnet, aber er hat auch gestraft. Kain und Abel dasselbe. Dann gibt es einen Henoch, auch ein Mensch, der vor der Sintflut gelebt hat, der eine ganze Zeit gar nicht so nach Gott fragte, aber dann in der Mitte seines Lebens, wo Gott ihm einen Sohn schenkte, plötzlich ins Nachdenken kam. Und dann hat Gott diesen Henoch sogar so gesegnet, dass in der Bibel steht, dass er nicht gestorben ist. Gibt nur zwei Menschen in der Bibel, von denen die Bibel sagt, dass sie nicht gestorben sind. Alle anderen sind gestorben. Es gibt welche, die wieder auferweckt worden sind, aber auch die sind wieder gestorben. Aber Henoch ist nicht gestorben und Elia ist nicht gestorben. Diese beiden Personen werden in der Bibel erwähnt. Elia ist, sagt die Bibel, in einem feurigen Wagen zum Himmel entrückt worden, zu Gott gebracht worden. Und von Henoch sagt man, er ist der Erste, der letztlich entrückt wurde, als ein Beispiel, was am Ende der Zeiten sein wird. Nun aber zum Zusammenhang mit Noah. Ich sagte, Noah, unser eigentlicher Stammvater. Ich war einmal bei einer Veranstaltung, wo relativ viele Ausländer dabei waren. Und dann hat der Bruder, der gesprochen hat, damit begonnen, ich muss mich entschuldigen, dass mich hier nicht alle verstehen können. Aber ich hatte so schlechte Vorfahren. Die haben einen Turm gebaut und da hat Gott ihnen die Sprachen verwirrt. Und jetzt braucht man Übersetzer, damit es jeder begreifen kann. Nun, die Weltgeschichte begann, als sie zumindest in der Familie Noahs noch eine Sprache sprachen. Ich weiß nicht welche. Ich war vor kurzem eingeladen in die Ukraine, habe das aber jetzt dann doch nicht wahrgenommen, weil ich denen das auch nicht aufladen wollte in der Situation mit den Übersetzen. Ich merkte das nämlich bei der Einladung, dass da sowas im Hintergrund stand. Ich hätte da nicht viel Angst, dahin zu fahren. Mich treffen die Drohnen nicht. Aber es ist schon ein Problem mit den mancherlei Sprachen. Die ersten haben eine Sprache. Es war ja eine Familie gewesen. Ich war in Kanada ja öfter. Und dort habe ich eine ganze Menge Mennoniten kennengelernt. Und die sprechen dort Plattdeutsch. Und dann haben einige von den Mennoniten zu den Lutherischen, zu denen ich eingeladen war, immer wieder mal mehr scherzhaft, vielleicht haben sie es auch ernst gemeint, weiß ich nicht, gesagt, ihr müsst Plattdeutsch lernen. Denn im Himmel wird Plattdeutsch gesprochen. Nach einiger Zeit hat dann ein Bruder gesagt, nein, Englisch, das ist die Sprache der Engel. Wie wir im Himmel mal reden werden, wissen wir nicht. Wie sie damals gesprochen haben, wissen wir auch nicht. Aber sie haben alles verstanden. Wieso kam es zur Sintflut? Was war der Anlass? Wir hatten ja eine ziemlich lange Lesung, die die Sintflut schilderte. In Kapitel 6 wird das Ende der alten Zeit genannt, in der Adam, Eva, Kain, Abel, Seth und etliche Generationen lebten. Da heißt es in Kapitel 6, als sich nun die Menschen begannen zu mehren auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes nach den Töchtern der Menschen, wie sie schön waren, und nahmen zu Weibern, welche sie wollten. Söhne Gottes, das ist derselbe Begriff, der im Buch Hiob genannt wird, wo berichtet wird, dass dort eine Versammlung vor Gottes Thron ist und die Söhne Gottes, und da wird auch der Teufel genannt in dem Zusammenhang, waren auch dabei. Es waren wohl ehemalige Engel, die abgefallen sind von Gott. Und nun steht hier, als nun viele Menschen geboren waren, haben solche Wesen der unsichtbaren Welt Frauen gesehen, und hier steht, sie nahmen zu Weibern, welche sie wollten. Da sprach der Herr, die Menschen wollen sich von meinem Geist nicht mehr leiten lassen, denn sie sind Fleisch. Ich will ihnen noch Frist geben, 120 Jahre. Es waren auch zu der Zeit Tyrannen oder starke Helden auf Erden. Denn da die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Gewaltigen in der Welt, die berühmten Männer. In der ganzen Bibel steht nichts, wer das genau war und wie die hießen. Aber alle Heidenvölker, die alten Ägypter und so weiter, reden von sogenannten Halbgöttern und starken Wesen. Auch als ich in der Schule war, mussten wir diese Mythen der Griechen im Unterricht uns stark beschäftigen. Alle Heidenvölker wissen, dass es so ganz seltsame Typen gab. Wahrscheinlich sind das Informationen aus der Zeit vor der Sintflut. Auf jeden Fall hat es das gegeben, und da hat Gott gesagt, jetzt reicht es. Da aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten, also alles Überlegen und Tun ihrer Herzen nur böse war immer da, da reute es ihn, dass er Menschen gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich gemacht habe, vernichten von der Erde. Vom Menschen an bis auf das Vieh, bis auf das Gewürm, bis auf die Vögel unter dem Himmel. Und es gereut mich, dass ich sie gemacht habe. Für Gott waren diese Entartungen so schlimm, dass er gesagt hat, warum habe ich denn das überhaupt gemacht? Weg damit, das ist eine so schreckliche Entartung. Und dann kommt das Gericht. Und dieses Gericht, sagt die Bibel uns, sollte vor allem über die Menschen kommen. Aber auch über die Tiere. Im Römerbrief, da schreibt der Apostel Paulus, Kapitel 8, Vers 22, dass auch die Kreatur sich danach sehnt, damit sind die Tiere gemeint, dass sich doch irgendwann einmal alles ändern müsste. Vers 17 im 1. Mose 6, denn siehe, ich will eine Sintflut mit Wasser kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin ein lebendiger Oden ist unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Wenn wir vom lieben Gott sprechen, da hat man oft so den Eindruck, na ja, wie so ein Großvater, der sich nicht mehr durchsetzen kann. Ich versuche mich auch als Großvater immer noch durchzusetzen, nur nimmt es keiner ernst. Aber wenn Gott sich durchsetzen will, ist er kein Weihnachtsmann und kein Großvater. Er kann auch deutlich zugreifen, und er hat das auch deutlich gemacht. Aber dann heißt es Kapitel 6, Vers 8, aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Das heißt nicht, einer war besser wie die anderen, einer war es nicht wert, umzukommen. Nein, hier steht nur, einer fand Gnade. Gnade heißt Begnadigung. Einer wird begnadigt und kommt nicht in diese Strafe hinein. Und durch die Gnade, die er bei Gott fand, kam die Gnade über ihn und all die Seinen. Dem Kerkermeister von Philippi, der auch in großer Not dem Paulus fragt, was sollen wir jetzt tun? Da sagt Paulus, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig werden. Du und dein ganzes Haus wird gerettet werden, wenn du den Weg treu gehst. Das ist eine Zusage, an die man sich klammern kann. Gerade dann, wenn man sieht, dass eben auch in der Familie, im Haus, wenn Haus steht, ist immer Familie, manches schief geht. Mancher sich mehr vom Herrn entfernt, als ihm nahe ist. Wenn das auch so ist, ist die Zusage, du und dein Haus werden selig. Es liegt aber ein ganzes Stück an dir. Glaube an den Herrn Jesus Christus, dann wirst du und dein Haus selig. Natürlich muss ich für die meinen beten. Und wenn ich sehe, es geht bei denen eher abwärts wie aufwärts, umso mehr beten. Aber bekehren kann ich die alle nicht. Ich kann ihre Herzen nicht verändern. Aber einer kann es, kann der Herr. Wenn ich glaube, wenn ich mich an ihn halte, steht Gott zu seinen Verheißungen. Er hält sie, was er sagt, das hält er. Das hält er fest. Wir wollen drei Aussagen über Noah uns näher ansehen. Da ist zuerst einmal die Aussage, Gott schloss hinter Noah die Arche zu. Kapitel 7, Vers 16, als es dann soweit war und die Sintflut kam. Und es waren Männlein und Weiblein von allerlei Fleisch und ging hinein, also damit sind Menschen und Tiere gemeint, wie denn Gott geboten hatte, und der Herr schloss hinter ihm zu. In dem Wort, was ich zuerst gelesen habe, hieß es, Gott hat noch 120 Jahre Frist gegeben. Das heißt, als Gott die Sintflut angekündigt hat, sagt er jetzt noch 120 Jahre. Im Neuen Testament lesen wir einmal die Aussage über Noah, 2. Petrus, und Gott hat nicht verschont die vorige Welt, sondern bewahrte Noah, den Prediger der Gerechtigkeit. Das heißt, Noah hat 120 Jahre lang gepredigt. Und was wird er gepredigt haben? Nur das, was er von Gott wusste. Und er hat den Menschen gesagt, es wird dieses Gericht kommen. 120 Jahre lang. Unser Evangelium beinhaltet vor allen Dingen, dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist. Aber es beinhaltet auch, dass ich diese Vergebung und Gnade annehmen muss. Wenn ich nur sage, es gibt diese Gnade und diese Vergebung, aber ich sage nicht, dass du es für dich persönlich annehmen musst, dann schauen die anderen das Evangelium an, wie man eine Auslage in ein Schaufenster betrachtet und sagt, ach, da steht was Schönes. Aber ich brauche es ja nicht unbedingt. Wofür soll ich mein Geld da ausgeben? Ich sammle es lieber weiter. Ich gucke mir es nur an. Naja, 120 Jahre hat Noah gepredigt. Wahrscheinlich wirklich so mit seinen Worten. Hier steht Prediger der Gerechtigkeit. Prediger der Gerechtigkeit. Er hat den Leuten gesagt, die Sauerei, diese Unzucht, die bei euch üblich ist, das rührt Gott dazu, dass er die Welt vernichten wird. Diese Verbindung sogar zu dämonischen Mächten, das veranlasst Gott, dass er bereut, was er gemacht hat. 120 Jahre Gnadenzeit. Über uns, unsere Lebenszeit, sagt Mose später einmal. Das Leben wird 70, wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Das ist die Gnadenzeit, die wir Menschen haben. Der eine oder andere hat ein paar Jährchen mehr, viele andere sterben früher. Ich habe gerade in der Woche mit einem älteren Bruder, der eine relativ ernste Krankheit hat, gesprochen. Und ich wollte ihm ein bisschen Mut machen und Kraft zusprechen. Und dann sagte er, ach, jetzt hat mir gerade jemand was anderes gesagt. Und ich sage, was meinst du? Ja, willst du denn unbedingt gesund sterben? Das ist ja auch so eine Sache. Lässt sich doch leichter sterben, wenn es im Rücken beißt und wenn es im Kopf nicht mehr ganz sauber ist und wenn die Augen nicht mehr richtig sehen und die Ohren nicht mehr richtig hören. Da ist mein Leben satt. Nicht überdrüssig, aber lebenssatt. Und mir ging die ganzen Tage jetzt dieser Satz durch den Kopf: Willst du unbedingt gesund sterben? Nun, es ist nicht Gottes Wort, was der mir gesagt hat, aber so ein menschlicher Hinweis. Wir haben eine gewisse Gnadenzeit. Und wir sind jedem, der uns am Herzen liegt, es schuldig, diese Gnade auch weiterzugeben und anzusagen. Aber dann auch deutlich zu machen, einmal ist die Gnadenzeit vorbei. Ich habe nicht oft am Grab von jemand gestanden, wo ich wusste, ich habe es ihm nicht gesagt. Aber in Einzelfällen kam es mir manchmal so an, hättest du es nicht vielleicht noch ein bisschen deutlicher sagen wollen? Hast du nicht vielleicht so die Harmonie so aufrechterhalten wollen, dadurch, dass du es nicht so deutlich gesagt hast? Noah hat es deutlich gesagt. Und sein Tun war auch so eine Predigt. Er baute nämlich eine Arche, ein Schiff. Und er baute es in einer Region, wo es keine großen Gewässer gab, höchstens mal so ein Bach oder so etwas, wo man so ein riesiges Schiff überhaupt nicht brauchte. Selbst die, mit denen er vielleicht nicht ins Gespräch kam, haben ihm irgendwann einmal gefragt, ja, warum machst du denn das hier? Und da hat er es erklären können. Aber die Leute haben ihm den Kopf geschüttelt und sie haben gesagt, denkst du denn je, dass in unser Mittelgebirge hier jemals so viel Wasser kommen wird? Die Leute haben letztlich den Kopf geschüttelt über das, was Noah war. Noah baute die Arche auf dem Festland und die Umwelt schüttelte wahrscheinlich nur den Kopf. Wir leben in der Endzeit. In der Bibel wird öfter über die Endzeit gesprochen. Vor allen Dingen sollten wir beachten über den Charakter der Menschen in der Endzeit. Da heißt es bei Matthäus 24, denn gleich wie sie waren, das sagt Jesus, in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie freiten und ließen sich freien, bis an den Tag, da Noah in die Arche einging. Sie nahmen nicht ernst, was er gesagt hat. Und nun arbeiteten sie und lebten so weiter, wie es so immer üblich gewesen ist. Und dann geht Noah in die Arche und Gott schließt hinter ihm zu. Ja, jetzt sind die 120 Jahre vorbei. Noah hat sicherlich ein gutes Herz gehabt. Die Menschen haben vorher gespottet und gehöhnt. Aber jetzt, wo das Wetter so kam, da hat vielleicht dann doch der eine oder andere gedacht, jetzt könnte ich doch noch da die Rettung finden. Und dann wären sie auf diese Arche zugeströmt. Aber die Tür war zu. Ich hörte einmal, dass beim Untergang der Titanic die ersten Rettungsboote kaum gefüllt waren, weil die Menschen dachten, das ist nur eine Übung. Und dann wurden sie aber ins Wasser gesetzt. Und jetzt, wo dann jeder merkte, das Schiff geht unter, da drängten viele von denen, die ins Wasser gesprungen waren, in die halbleeren Rettungsboote. Aber sehr viele der Rettungsboote haben dann alle von sich gestoßen, weil sie wussten, wenn wir einen aufnehmen, da kommen gleich eine ganze Menge nach, dann kippt unser Boot und wir sind alle verloren. Hätte Noah die Tür offen gehabt, hätte er sicherlich manche noch eingelassen. Im Sendschreiben an die Gemeinde von Philippi, da wird von Jesus gesagt, dass er der ist, der auftut und der zuschließt. Und wenn er zuschließt, kann niemand auftun. Als die 120 Jahre vorbei waren, war es zu spät. Noah ist in der Sintflut nicht umgekommen, aber er kam in ein finsteres Loch. Denn diese Arche war ein finsteres Ding. Es war nur eine ganz kleine Fenster nach oben. Ansonsten nichts. Es war stockdunkel. Und es stank nach all dem Viehzeug, was da mit drin war. Denn alles Land hier hat in einer geringen Zahl zwar, aber doch überlebt. Und jetzt sitzt Noah und seine Familie zwischen den Tieren im Dunkel. Und mit Sicherheit hat er sich nicht wohlgefühlt. Ich habe meine Kinderstunde gehalten, vor vielen Jahren über die Arche. Und dann sagte jemand von den Kindern, oh, der hat's gut gehabt. Alle sind umgekommen, aber der hat's überlebt. Der hat es gar nicht gut. Der saß im Dunkel in einem stinkenden Loch und wusste nicht, wie sich alles weiter bewegen wird. In einem Anspiel über die Sintflut hörte ich mal einen Satz. Gott hilft nicht aus allem raus, aber er bringt durch. Das hat Noah erlebt. Gott hat ihm nicht aus allem rausgeholfen, aber Gott hat durchgebracht. Das kam immer wieder vor. Jona im Fischbauch, das hat er durchmachen müssen 3 Tage. Gott hat ihn nicht davor bewahrt, aber Gott hat ihn festgehalten. Es kann manchmal so finster sein, dass wir denken, es geht nicht weiter. Manchen ist der Name Friedrich von Bodelschwingh bekannt. Bodelschwingh war der Mann, der diese großen Anstalten in Bethel einst ins Leben gerufen hat. Er war ein bibeltreuer Mann und er hatte eine Hochschule mit dort reingebracht für Pfarrer, die das Wort Gottes klar und rein lernen sollten. Aber bevor sein Lebenswerk damit eigentlich begann, war er in einem kleineren Dorf Pfarrer. Und dann erlebte er im Jahre 1869 das binnen von 14 Tagen seine 4 Kinder, alle an Diphtherie starben. Eins hat das andere angesteckt und das war damals oftmals das Todesurteil. Sein einer Sohn hieß Ernst, der andere hieß schon Friedrich, deine Tochter Elisabeth und dann ein gewisser Karl. Binnen von 14 Tagen. Und da hat sie alle 4 zusammen beerdigt. Und da hat er gesagt, ich habe nie gewusst, wie grausam Gott sein kann. Ja, das war grausam. Und so empfindet man das. Und so hat es Noah mit Sicherheit auch empfunden. Und er hat es nicht letztlich verstanden, der Noah. Aber er wusste, wir haben einen guten Gott. Und dieser Gott macht keine Fehler. Und so hat das im Dunkeln durchgestanden und erlebt, wie grausam es sein kann. Und so heißt es mal im Hebräerbrief, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Vielleicht muss jemand von uns einmal grausame Zeiten durchmachen. Grausame Zeiten durch Niedertracht von Menschen, grausame Zeiten durch Entzug der nötigen Dinge, die wir fürs Leben brauchen. Es kann manchmal furchtbar grausam sein. Aber Gott ist ein Gott, der uns liebt. Übrigens ist es Bodelschwingh ähnlich wie Hiob gegangen. Sie hatten danach wieder 4 Söhne, von denen einige noch auch wichtige Dinge in späteren Zeiten getan hatten. Noah saß im Dunkeln und am Ende der Zeiten werden die Menschen, die sich nicht warnen lassen, genauso dastehen wie damals vor verschlossener Tür. In einem Lied, da hat jemand geschrieben, die Gnade hat Schranken und Zeit. Heute, wo ihr meine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Das steht auch in der Heiligen Schrift. Es steht nicht nur, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Es steht auch in der Schrift, verstockt eure Herzen nicht. Das erste, Gott schloss hinter ihm zu. Das zweite, Gott dachte an Noah in der Arche. Kapitel 8, Vers 1. Da nun 150 Jahre, das war Tage, das Wasser gestiegen ist und dann 150 Tage es langsam wieder sank, da gedachte Gott an Noah und an alle Tiere und an alles Vieh, das mit ihm in dem Kasten war und ließ Wind auf Erden kommen und die Wasser fielen. Gott vergisst niemanden, auch wenn es für Noah noch so finster war. Gott vergisst dich nicht. Und wenn du den Eindruck hast, er vergisst dich, nein, er vergisst dich nicht. Gott rettet nicht, das sagte ich eben schon, aus jeder Not. Aber er bringt uns durch die Not hindurch. Der Mensch in höchster Not und Gottes vollumfängliche Rettung ist da. Die Rettung, die sieht man am Kreuz. Und der Rettungsring, den man früher, als ich Kind war, an jeder Brücke sah. Damals hingen an allen Brücken solche Rettungsringe für die Dummköpfe, die manchmal auf dem Geländer balanciert sind. Das war in meiner Heimatstadt oft und manchmal fiel einer rein. Gott hat am Kreuz die Rettung geschaffen und mit der Botschaft, ihr könnt umkehren, hat Gott eine Rettung gebracht für alle, die zu ihm gehören. Gott redet dann auch mit Noah. Wenn man so zurückblickt auf das eine oder andere, was im Leben schwer gewesen ist, da hat man wirklich manchmal den Eindruck, das Dunkel war eine Zeit, wo Gott mich wohl ein bisschen vergessen hatte. Vor ein paar Jahren gab es immer wieder Spruchkarten, oder das wurde auch immer wieder zitiert, ein Gedicht aus Amerika, was wohl jemand übersetzt hat. Das hieß Fußspuren im Sand. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn, also mit Gott. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichter gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigenen und die meines Herrn. Er geht also da entlang und sieht, wie zwei nebeneinander gingen. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebenswegs nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich dem Herrn: Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er: Mein liebes Kind, ich liebe dich und ich werde dich nie allein lassen. Erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Das ist die Zusage Gottes. Dort, wo du nichts von seiner Nähe mehr fühlst und siehst, da trägt er dich. In einem der bekanntesten pietistischen Lieder hat jemand geschrieben: Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Wir haben einen Gott, der die Tür zumacht, damit wir keine Dummheiten machen, die gegen Gottes Plan sind. Das hat Noah erlebt. Noah hat erlebt, dass Gott bei ihm gewesen ist, auch im Dunkeln. Und dann Gott redete mit ihm. Da redete Gott mit Noah und sprach. Als die Zeit vorbei war, hat Gott sich ihm offenbart. Interessanterweise, als er in dem Schiff war, hat Gott scheinbar nicht geredet. Das gibt's auch. So wie bei den Spuren im Sand. Ich merkte da doch nichts von dir. Jeremia sagt einmal im Blick auf Gott: Dein Wort war meine Speise, als ich's empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth. Ich habe einen Herrn, der wirklich mit mir redet. Gott hat nicht nur gedacht an ihn, er hat auch mit ihm geredet. Dadurch hat er dann die Nähe Gottes doch bemerkt. Durch Trost, durch Freude, auch in schweren, langen Zeiten. Das Herz der Menschen, auch der Nichtgläubigen, sehnt sich irgendwie nach Gott. Selbst wenn sie nicht an ihn glauben. In den ersten Jahren, wo ich gläubig war, hatten wir einen Gastprediger und der sagte, auch eine Mutter, die nicht glaubt, wenn sie ihr Kind leiden sieht, hat sie eine Sehnsucht nach solcher Hilfe. Letztlich eine Sehnsucht nach Gott. Gott hat das in jeden irgendwie reingelegt. Aber wenn ich schon von ihm weiß, dann weiß ich auch seine Stimme. Und seine Stimme kommt mir vor allen Dingen in der Bibel, in Gottes Wort entgegen. Wir haben einen Gott, der auch nach jedem Gericht wieder redet. Und was hat er dem letztlich gesagt? Er hat dem Noah gesagt, es gibt eine Zukunft für dich. Und er hat dem Noah dann auch gesagt, jetzt wird es weitergehen. Es wird niemals mehr eine Sintflut kommen. Gott hat das beschlossen. Es wird zwar ein Endgericht kommen zum Schluss, durch Feuer, aber da redet Gott in dem Zusammenhang nicht. Da will ihn ja nicht eine neue Angst einjagen. Und Noah musste das ja auch nicht miterleben. Aber wenn eine Wolke kommt, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Und weil Gott wusste, Noah ist ein ängstlicher Mensch, da hat er gesagt, ich habe dir ein Zeichen gegeben. Ich habe meinen Bogen, den Regenbogen, in die Wolken gesetzt. Und immer wenn ihr den Regenbogen seht, dann könnt ihr wissen, ihr seid Sünder, aber Gott hat versprochen, euch nicht wieder absaufen zu lassen. Der Regenbogen ist der Stempel unter diese Zusage. Und dann wird im Vers 20 von Kapitel 8 gesagt, Noah aber baute, nachdem das alles vorbei war, dem Herrn einen Altar. Und er nahm von allerlei reinem Vieh und von allerlei reinem Geflügel und opferte Brandopfer auf dem Altar. Er hat ja alle Tiere in der Arche gehabt. Aber die Tiere, die der Mensch verarbeiten konnte und für sich verwerten konnte, da durfte er 7 Pärchen haben. Und jetzt wird gesagt, als die Sintflut vorbei war, da nahm Gott keine Krähe, da nahm er keinen Hasen oder sowas, um es zu opfern. Das waren alles Dinge, die galten als nicht reine Tiere, sondern er nahm von dem, was er selbst gebrauchen konnte. In einem Lied hat jemand geschrieben, danket alle Gott mit Herzen, also vom Innersten heraus, mit dem Mund, in dem er es bezeugt, und mit Händen. Noah baute dem Herrn ein Altar und er opferte von dem, was er selbst gebrauchen könnte. Nur das ist ein Opfer, das du gibst, was du selbst gebrauchen könntest. Nicht, wenn du vielleicht überlegst, kann ich noch einen Zehner irgendwo entbehren, sondern dort, wo du weißt, der Herr könnte etwas in seinem Werk gebrauchen. Aber ich kann es eigentlich auch gebrauchen. Für Noah war es das Erste. Er bringt ein Opfer, und zwar von dem, was er selbst gebrauchen könnte. Unser Opfer und der Beweis, dass Gott zu uns gnädig ist, ist das Kreuz. Im Alten Testament war dieses Kreuz das Symbol dafür, du brauchst nicht zu zittern vor einem zukünftigen Gericht. Alle von uns, die Jesus als persönlichen Herrn angenommen haben, dürfen wissen, ich brauche nicht zu zittern vom jüngsten Tag. Am jüngsten Tag werde ich nicht mehr verurteilt, denn ich bin rein, weil Jesus am Kreuz mit seinem Blut mich reingewaschen hat von seinen Sünden. Der Glaube an Jesus, der dort am Kreuz von Golgatha für uns gestorben ist, der ist die Rettung. In einem Lied, was auch früher öfter gesungen wurde, da heißt es, als helles Licht im Dunkeln blinkt das Kreuz von Golgatha. Für Noah war dieses helle Licht, was da blinkte, der Regenbogen. Der Regenbogen zeigte, Gott wird keine Sintflut mehr schicken. Wenn du an Jesus glaubst, die Christen haben sich ein anderes Symbol genommen. Und zwar das Kreuz. An dem Kreuz ist bezahlt. Da hat der Heiland sein Leben für dich gegeben. Und deswegen gibt es jetzt, wie wir es am Anfang in dem Lied gesungen haben, unzählige 10.000 Gründe, um ihn zu preisen und zu loben. Und indem ich ihm etwas opfere, von Kraft oder von Zeit oder auch von Geld, da stimme ich in dieses Opfer schon und in diesen Lob schon mit ein. Amen. Lasst uns gemeinsam beten und wer es kann, darf sich dazu erheben. Herr Jesus Christus, wenn wir in dein Wort sehen, da sehen wir den Ernst des Evangeliums. Den Ernst, dass nämlich die ganze Welt wieder in Ordnung kommen muss, dass sie gerichtet, wiederhergerichtet werden muss. Aber hab Dank, dass wir nicht wegen unserer Sünde verurteilt werden müssen, sondern dass du am Kreuz von Golgatha dafür gesorgt hast, dass wir Vergebung haben, dass unsere Sünde abgewaschen ist und dass wir unsere Ewigkeit in dem Himmel verbringen können. Und Herr Jesus, wenn der eine oder andere sich da nicht so ganz sicher ist, dass das für ihn gilt, so festige ihn doch diese Zuversicht, dass du am Kreuz alles vollbracht hast. Aber wenn vielleicht jemand es noch nicht festgemacht hat, wenn er noch vor der Tür zur Rettungsarche steht, Herr, hab Dank, dass die Tür noch offen ist, dass jeder den Bund mit dir noch schließen kann und dass keiner von denen, die die Botschaft jetzt am Telefon gehört haben, keiner, die die Übertragung am Internet mitbekommen haben und keiner hier im Raum verloren sein muss, weil du am Kreuz alles getan hast, damit wir im letzten Gericht nicht untergehen. Du bist ein Gott, der auch richten kann. Aber du bist ein Gott, der alles getan hat, damit wir nicht gerichtet werden müssen. Amen. Amen. Nun, lasst uns noch ein weiteres Lied singen. Ich bitte Sie, noch einmal aufzustehen. Ja, Herr, hab Dank dafür, dass wir bei dir auf der sicheren Seite für Zeit und Ewigkeit sind. Und wir wollen deinen Vater darüber preisen und loben mit den Worten, die du einmal deinen Jüngern gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiliget werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne euch und der Herr behüte euch. Und der Herr lasse über euch leuchten sein Angesicht. Und der Herr gebe euch seinen Frieden. Amen. Amen. Nehmt Platz. Ich verabschiede mich von allen, die bei der Übertragung dabei sind. Wir hören noch oder singen wir was? Wir singen noch ein Lied und dann kommt noch einmal die Möglichkeit, hier im Ort Gebetsanliegen vorzubringen.